Willkommen miteinander. Ja, wir sind hier zusammengekommen. Wir sind hier zu einem ganz bestimmten Thema. Unser Zusammensein hat einen Schwerpunkt, hat eine ganz bestimmte Ausrichtung, hat etwas, was uns am Herzen liegt oder am Herzen liegen könnte. Und das Thema ist zwar allgegenwärtig, aber vielen Menschen in dieser Präzision nicht so deutlich. Wir brauchen nur, und das tun wir sicherlich sehr oft, in die Medien schauen, sehen irgendwo Headlines an den Zeitungen, sehen Nachrichten und hören, was so in dieser Welt so passiert, dann wird uns sicherlich sehr deutlich, dass es wohl nicht so ganz einfach ist, mit uns Menschen, mit dieser Welt, mit diesem Sein umzugehen. Und zwar nicht nur mit der Welt selbst, sondern auch mit anderen Menschen. In unseren Büros, in unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, bis hin zu uns selbst. Und das, ohne es zu übertreiben oder überzustilisieren, könnten wir sagen, es herrscht in diesem Sein für uns als Menschen, diesem Miteinandersein, sehr viel Gewalt, sehr viel Missverständnis und man könnte auch sagen, sehr viel Leid. Und es geht also jetzt nicht darum, sich darüber zu beklagen, zu jammern und zu weinen, dramatisch zu werden, sondern daraus ergibt sich eine einfache, sehr alte Frage, mit der offensichtlich jemand ein Siddhartha Gautama vor 2500 Jahren begonnen hat. Damals schon an der ähnlichen Stelle, aber natürlich nicht so stark, wie es heute wohl ist. Wie kommt das eigentlich? Was machen wir als Menschen, dass das entsteht? Gibt es dafür irgendeinen Grund, irgendeine Art und Weise, mit dem Leben und mit anderen Menschen zu sein? Und gäbe es möglicherweise eine Möglichkeit, diesen Grund aufzulösen? Also nicht, dass wir einen Grund sehen und sagen, naja, dann ist es halt eben so. Sondern er ist davon ausgegangen, dass es einen Grund gibt, den man vermeiden kann oder zumindest mal reduzieren kann. Und das ist doch etwas ganz Besonderes, oder nicht? Ich weiß, es ist heute üblich zu jammern und zu klagen und dramatisch zu werden, sowohl persönlich wie auch sonst. Wir gehen woanders hin in die Frage, und ich drücke es jetzt mal so aus, was machen wir Menschen, dass wir das, was wir so erleben, gestalten? Und damit ist ein ganz wichtiger Punkt deutlich. Ich rede also jetzt hier nicht vom Leiden als solchem. Leiden, wie wir es sicherlich auch als Leiden erleben. Als etwas, was uns zerbricht, was uns zerstört, was uns immense Schmerzen bringt, die nicht auszuhalten sind. Leiden, das erzeugt wird durch Unglücke, Dürren, Hungersnöte, Erdbeben und ähnliches mehr. Darüber sprechen wir hier nicht. Denn das entzieht sich unserer Gestaltung. Wir müssen das sehr fein auseinanderhalten. Und es wird heute sehr viel vermischt. Weil das Wort, das der Buddha benutzt hat, nicht Leiden ist. Er hat gesagt, Dukkha. Sein ganz bestimmtes Erleben, das dadurch entsteht, dass wir in einer bestimmten Art und Weise mit dem Leben in Kontakt treten. Ich mache das immer wieder deutlich. Noch einmal, es geht also darum, dass es uns interessiert, und zwar in einem ganz, ich möchte schon fast sagen, engen Bereich, obwohl er eigentlich die Grundlage unserer ganzen Existenz ist. Und trotzdem ist es wohl offensichtlich begrenzt auf irgendwelche kleinen Gemeinschaften, die oft genug dann als religiös oder spirituell betrachtet werden. Nämlich die Frage, warum entsteht das? Wie gestalten wir das? Und was können wir tun, dass es nicht entsteht? Es sollte eigentlich jeden packen. Es sollte jeden interessieren. Denn das, wovon wir hier sprechen, Dukkha, die Irritation und auch dann die Bewegung, damit umzugehen, ist so allgegenwärtig, dass es schon interessant wäre, sich mal gut Gedanken darüber zu machen. Wie machen wir das eigentlich? Und ich habe immer den Verdacht, dass es andere Themen gibt, die interessanter sind. Komischerweise. Und es ist wohl auch so. Und ich muss es immer wieder deutlich machen und ich mache es heute noch einmal ganz deutlich. Alle Themen, die wir möglicherweise in solche Bereiche hineinbringen, wie gibt es ein Leben nach dem Tod, warum bin ich eigentlich hier, was ist mein wahres Selbst und ich, alle diese sicherlich interessanten und wichtigen Themen gehen an dem, was ich anspreche, vorbei. Und es ist mir ganz wichtig, deutlich zu machen, die sind alle interessant, das ist alles nicht der Punkt. Und ich habe in alle diese Bereiche hineingehört und lese Bücher. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen seit Tausenden von Jahren, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Meistens werden sie dann Philosophen genannt. Mittlerweile sind es auch Wissenschaftler und Soziologen und was auch immer und Psychologen, die sich mit all diesen Dingen beschäftigen. Wer bin ich und warum und so. Und ich sage nichts dagegen. Ich sage, dass es auch unter bestimmten Bedingungen, sagen wir mal, interessant ist. Aber das, was uns bewegt, was uns als Menschen in dieser Welt bewegen sollte, wird damit nicht berührt. Hat damit nichts zu tun. Der Buddha hat immer wieder darauf hingewiesen, das Einzige, was mich interessiert, und er hat 40 Jahre davon geredet, ist Land auf, Land abgegangen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, was ist das eigentlich, dieses Dukkha? Wie erzeugen wir das? Und wenn es dazu einen Grund gibt und den versuche ich herauszufinden, dann nur dann, wenn wir das auch aufheben können. Alles andere ist Jammern und Klagen. Und ich hoffe, ich mache euch mit diesen Worten irgendwie noch einmal neu interessiert und gespannt. Was können wir denn da tun? Gibt es da nicht vielleicht doch eine Möglichkeit? Denn auch wenn wir jammern und klagen und ich weiß was nicht alles machen. Wir sehnen uns alle danach, ein Leben zu führen, miteinander zu sein, in diesem Leben zu sein, das mit Harmonie, mit Verständnis und ähnlichen Dingen verbunden ist. Es ist also nicht so, dass wir sagen, na ja gut, dann leiden wir halt eben. Wir leiden eigentlich an dem Leiden. Zumindest mal gibt es einige Sensible davon. Und dazu gehören wir sicherlich. Das Erste, was wir immer wieder machen, ist, dass wir sagen, ja, wir gestalten das. Das heißt, durch eine ganz bestimmte Art und Weise, wie wir mit dem Leben sind, wie wir mit dem Sein sind, wie wir auf Situationen eingehen, erzeugt das. Das heißt, zunächst erstmal betrachten wir eigentlich unser Leben. Und ich habe das auch in diesen Tagen immer wieder gemacht. Wir haben einen ganz bestimmten, ich nenne es mal einen Geistenkomplex, ein ganz bestimmtes geistiges Konstrukt. Und dieses Konstrukt ist sozusagen grundsätzlich erstmal angeboren bei den Tieren. Und bei uns ist es konstruiert, ist es konditioniert über Jahrtausende vom Leben in der Welt, mit der Welt und dem Versuchen, damit in irgendeiner Weise umzugehen. Aber die Steuerung darunter ist immer noch die gleiche wie bei den Tieren. Überlebensmodus, Kampf, Gewalt. Fressen und gefressen werden, so heißt das, der Stärkere gewinnt und ähnliches mehr. Und wenn wir das so betrachten, dann ist das, was so in der Welt passiert, für uns völlig normal, oder? Kann gar nicht anders sein. Ja? Wir kommen, wenn wir in diesem bestimmten biologisch gesteuerten ich-bezogenen Überlebensmodus-Denken sind, eben in dieses Verhalten hinein und konstruieren damit unser Erleben, das dadurch entsteht. Das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es könnte sein, dass einige sehr erstaunt sind und sagen, ja nun, und wenn das doch nun so eingeboren ist und so konditioniert ist, was will man denn da machen? Und das ist eben auch leider so. Dass viele Menschen sagen, naja, dann ist es halt eben so. Und immer wieder wird gesagt, das Leben ist halt eben Leiden. In der Bibel steht, und wenn es hochkommt, war es, und dann kommt irgendetwas 80 Jahre und es war Leiden, und das Leben ist Leiden. Und es gibt einen, den Namen habe ich jetzt wieder vergessen, einen Philosophen, der hat gesagt, es gibt kein gutes Leben in einem schlechten.
Das ist von Adorno.
Ja, genau, Adorno, den Namen habe ich vergessen. So, und damit ist gesagt, es ist eigentlich schlecht. Und da brauchen wir uns also jetzt nicht großartig bemühen, und noch überlegen, ob es nicht vielleicht doch ein Gutes gäbe. Es gibt es nicht, denn das Leben ist schlecht. Und wir müssen uns deutlich sein, dass das irgendwo bei uns auch herumgeistert. Kann man nichts machen. Ist halt eben so. Es ist auch wiederum eine Konditionierung, die aber von unserer Warte aus und von unserer Sichtweise aus falsch ist. Ganz einfach falsch. Weil etwas nicht gesehen wird, worauf der Siddhartha Gautama, der Buddha, vor 2500 Jahren hingewiesen hat. Und was heute in den modernen Untersuchungen der Wissenschaftler, Neurophysiologie und Ähnlichem, so auch neue soziologische Untersuchungen, ebenfalls auch ausgedrückt wird, wir haben als Menschen durchaus auch einen anderen Geist, einen anderen Geistesinhalt. Wir haben Zugriff auf ein anderes geistiges Konstrukt. Und das ist das Wichtigste, was wir in diesen Bereichen uns vor Augen halten müssen. Es ist so üblich geworden, auch wieder angeregt durch unsere Kultur, auch durch vor allen Dingen die christliche Kultur, dass wir auf das Leiden schauen. Das ist auch wiederum ein biologisches angelegtes Verhalten. Wir müssen uns als Wesen in dieser Welt, und wir sind auch so ein biologisches System, unbedingt merken, wo eine Gefahr gewesen ist, wo was schiefgelaufen ist. Und das muss so gut eingebaut werden, dass, wenn wir in eine ähnliche Situation kommen, uns daran erinnern und die vermeiden. Das heißt, dass Negative, um es jetzt mal so auszudrücken, wird wesentlich intensiver in unseren ganzen geistigen Apparat eingebaut als Positive. Man könnte es sogar sagen, Positive werden nicht eingebaut, weil sie albern sind. Die haben mit dem Überleben nichts zu tun. Ja? Also man wird dann so ein bisschen blissvoll dumm. Ne? Wenn immer alles so gut gegangen ist. Wir müssen uns also bitte nicht wundern, dass wir immer wieder an diese Stellen rankommen und dass sie uns auch immer wieder abholen und dass sie sogar nachts irgendwo aus den tiefen Bearbeitungssystemen unseres Geistes dann wieder hochgeholt werden, der sagt, du pass auf, denk da heute dran. Oder morgen oder so. Früh morgens, wenn wir aufwachen, ist das Erste schon gleich. Du, nicht, das könnte, war gestern schon so. Und das ist normal. Wir stecken also ziemlich fest in einem Ursprung, den ich immer wieder nenne, dem biologischen Überlebensmodus-Ursprung. Ein kleiner, enger Geist, den ich immer wieder beschreibe, der bezogen ist, der steht auf einem Ich. Ich muss mich schützen. Ich muss überleben. Und ich muss alles tun, dass ich mich erhalte. Und damit ist dieser Geisteszustand sehr eng. Der ist sehr klein. Ich schaue nur auf diese Welt, ob das auch alles so funktioniert, dass das gewährleistet ist. Und dann gibt es da also offensichtlich auch eine andere Sichtweise. Und es ist mir immer wieder wichtig, dass wenn wir so zusammenkommen, dass wir uns im Wesentlichen darauf ausrichten, dass wir sehr aufpassen, dass wir uns nicht immer wieder nur erzählen, wie schlimm das Leben ist und wie groß das Leiden ist und dass das Leiden im Vordergrund steht. Ich werde morgen nochmal deutlich machen, warum Dukkha, eigentlich welchen Sinn Dukkha eigentlich nur hat, vielleicht komme ich gleich noch drauf. Für uns auf dem Weg, den wir gehen wollen, ist es ein Hindernis. Wenn wir immer nur wieder darüber nachdenken, uns immer wieder nach oben holen, na, wie schlimm das alles war und so weiter und so weiter. Und deswegen gibt es also für uns diese Praxis. Die Praxis, so klar, so kurz wie wir sie nur gemacht haben, heißt, dadurch, dass ich bewusst bin, dadurch, dass ich hier bin, dass ich da bin, trete ich aus diesem Geist, aus diesem kleinen, engen Geist voller Angst und Not heraus. Nicht grundsätzlich, das habe ich nicht gesagt, der ist immer noch da. Aber es ist so, als wenn ich einen gewissen Abstand nehme. Der erste Schritt, den wir tun, ist Abstand nehmen. Da bin ich, da ist dieser Geist und da ist der Abstand. Und ich denke, so einfach ausgedrückt, sagte ich, ja, das ist eine Möglichkeit, richtig. Ich hänge mich also nicht mehr rein, sondern ich sehe eine Situation und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich bin in einer Situation und ich werde jetzt nicht mehr automatisch durch den konditionierten Geist abgeholt in die Reaktion, sondern ich kann zumindest erstmal stehen bleiben, um in diesem Raum etwas abzurufen, was auch da ist. Das ist ein ganz schwieriger Punkt und trotzdem der wichtigste, den wir haben. In dem Augenblick, wo ich diese Kraft der Gegenwart des Nichtreagierens habe, habe ich die erste Stabilität. Und die Tage habe ich mal so einen englischen Ausdruck gelesen aus dieser Sutra, Bhadrakatha Sutra. Not taken in. Könnt ihr euch daran erinnern. Ja. Das heißt also, der wesentlichste Punkt, und wir haben, wir führen den immer hier in einer geführten Meditation auf den Atem aus. Der wesentlichste Punkt ist die Stabilität, das heißt das Nicht-Abgelenkt-Sein. Ich kann also hier stehen bleiben. Ich sage, och ja. Und ein Wort, was ich dazu viel brauche, aber nicht nur ich, sondern alle anderen auch, da ist. Vielleicht hilft das ein bisschen. Da ist. Deswegen heißt es jetzt nicht, naja, da kann man ja nichts machen, wenn das so ist. Ja, ich hoffe, ich mache das sehr deutlich. Es ist ein ganz bestimmter Bewusstseinsprozess, der diese geistige Stabilität erzeugt, nicht zu reagieren. Ich sage, es ist manchmal sozusagen so ein geistiger Nullpunkt. Ich trete also aus diesem sonst üblichen Reizreaktionssystem heraus. Aber das ist so eigentlich nicht. Und wir haben die Tage schon immer wieder das Wort gehört, die Lücke. Ja? Also was wir tun, ist nicht irgendetwas Ungewöhnliches. Und ich mache uns immer wieder deutlich, nichts davon, was wir tun, ist in irgendeiner Weise ungewöhnlich oder komisch oder künstlich oder an den Haaren herbeigezogen oder so. Das ist einfach etwas, was zu diesem Leben gehört, nur wir brauchen es nicht oft. Das ist alles. Zu diesem Leben gehört die Lücke, gehört dieses Halten. Und das machen wir jetzt und bringen das in diesen Prozess, in dieses geistige Konstrukt hinein. Und das macht das Besondere aus, deswegen sprechen wir von einer Praxis. Das, was wir beim Atem oder ähnlichen Dingen, auch bei Aktionen im Laufe des Tages als völlig normal betrachten, da wir so wenig Kontakt zu dem Geist haben, ist uns nicht bewusst, dass wir da das gleiche System ansetzen können. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Aktion und im Moment gehe ich aber auch nicht in eine andere Aktion, sondern ich gehe in gar keine Aktion. Und wenn es nur eine Sekunde ist. Ich habe nicht gesagt, dass man jetzt stundenlang da steht und tut nichts mehr. Manche Menschen missverstehen das, murmeln da was von Emptiness und sitzen dann wochenlang auf dem Kissen. Davon rede ich nicht. Ich rede nur davon, dass wir halten, im Moment mitkriegen. Da ist eine Situation. Wir, nicht nur wir als Menschen, sondern alle Wesen in diesem Sein sind ständig mit dem Sein, mit dem anderen in Kontakt. Unser Leben besteht aus nichts anderem als eine Abfolge von Kontakten, von Beziehungen, von Ereignissen, grundsätzlich. Und alle diese, ich nenne es jetzt mal Situationen, fragen uns immer, anthropomorph, was machst du mit mir? Ja? Was machst du jetzt mit mir? Du musst irgendwas tun. Ein bekannter japanischer Zen-Meister hat ein Buch geschrieben mit der Überschrift You have to say something. Yeah, you have to say something. Selbst wenn du nichts sagst, sagst du was. Du ziehst dich raus. Ist auch eine Reaktion. Wir stehen immer sozusagen, ich glaube, das Wort gibt es, im Zuchtzwang. Wir müssen immer uns verhalten. Das heißt, immer auf eine Situation, und in diesem Fall sagen wir also agieren. Zu dem Leben gehört logischerweise dieses Reizreaktionssystem. Da kommt ein Impuls und ich muss reagieren. Tiere und alle, die von uns so hoch konditioniert sind, wie wir alle normalerweise sind, reagieren sofort. Das Prinzip bleibt also immer das gleiche. Ein Impuls, eine Situation. Und diese Situation hat irgendetwas mit mir zu tun. Ist für mich gefährlich. Ich möchte sie behalten. Oder sie bringt mich völlig durcheinander. Trungpa Rinpoche hat diese Situation, die dritte, diese Konfusion mal so beschrieben. Du gehst abends auf einer Landstraße, gerade so, dass du noch was sehen kannst. Und dann kommt plötzlich um die Ecke ein Lastwagen mit diesen riesigen Scheinwerfern. Du siehst nichts mehr. Das ist das. Du bist völlig überrumpelt. Du bist völlig durcheinander. Du kannst nichts erkennen und nichts sehen. Bist auch handlungsunfähig. Es gibt Menschen, die haben sich das in ihrem Leben angewöhnt, und das ist eine Gewohnheit, in diesem Moment in eine Schreckstarre zu verfallen. Tiere machen das aus Schutz. Menschen machen das auch. In dem Moment kannst du nicht mehr denken. Und ich habe sogar schon mal jemanden erlebt, der fällt dann um und macht die, wie ein Tier auch, die Hände nach oben. Völlig normales Verhalten. Überrumpelt. Nichts da oben funktioniert mehr. Und du hast auch keinen Zugriff auf irgendetwas. Und wenn ich das alles so sage, wird uns klar, wie wichtig, wie lebensnotwendig es ist, immer in diesen Zustand hineinzukommen, da bin ich. Ich kann immer die Situation sehen. Ich bin nie überrumpelt. Und ich falle aber auch nicht in bestimmte Reaktionen automatisch. Bitte nehmt also dieses, da ist, als einen der wichtigsten Punkte, Mensch zu werden. Und ihr merkt immer wieder, wie schwierig es ist, nicht rausgefallen zu sein, nicht weggezogen zu werden, nicht doch wieder so zu reagieren, wie wir es immer schon gemacht haben. Deswegen ist dieser Punkt, da ist, so wichtig. Die Praxis, die sich daraus ergibt, jetzt habe ich das erläutert, die Praxis daraus ergibt sich, ich bin mit einem Objekt, ich sehe etwas, ich höre etwas, und lasse es als Objekt stehen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber gemeint ist damit, ich gebe dem jetzt keinen Wert, ich beurteile es nicht, ich lehne es nicht ab, ich tue nichts damit. Nehmen wir es mal ganz simpel. Da gibt es also diese berühmte Praline, die ich gestern erwähnte. Ja? Und die wird also so groß, dass es ein richtiger Kuchen ist. Ja. Und an der Stelle kann ich mich jetzt abprüfen, kann ich diesen Kuchen als Kuchen sehen oder holt der mich ab? Ist das spannend, ja? Wir werden so von unglaublich vielen Dingen abgeholt. Und die Praxis, die sich jetzt anschließt, heißt stehen lassen. Da liegt vor mir ein Apfel und im besten Falle kann ich noch sagen, das ist ein Apfel, aber sonst kommt nichts mehr. Ob der nun, wie der wohl schmeckt und ob er mir schmeckt und das letzte Mal habe ich dann und so, nichts dergleichen. Ich bin bei dem Objekt. Der Buddha hat das dann mal in einer Sutta so gemacht, wenn in dem Gehörten nur das Hören ist. Das hört sich so kryptisch an, ist es aber nicht. Es ist so unglaublich einfach. Ja? Ich habe mal in Italien, ich hatte ja immer die gleichen Vorträge, ja? So ist es nicht. Ne? Da habe ich einen Apfel mitgebracht, der sah also schimmelig, schrumpelig aus. Ne? Und ich sage, wisst ihr, wenn ich den jetzt hier hinlege, was ist das? Und die einzige Antwort, die kommen kann, ist ein Apfel. Nichts mehr. Und wie schrumpelig der jetzt auch ist, und wenn er noch so verfault ist, ich gebe ihm immer noch den ehrenvollen Titel, der er ist, ein Apfel. Ich lehne ihn nicht ab, weil er ein bisschen verschrumpelt ist. Ich will ihn aber auch nicht haben, weil ich weiß, jetzt ist der reif, der ist wie bei der Birne, das ist auch richtig saftig. Nichts dergleichen. Und mit diesem Einordnen und Werten nehmen wir den Objekten und damit auch immer den anderen Menschen einfach den Respekt, so zu sein, wie er jetzt ist. Das ist klar. Merken wir, wo der Respekt eintritt? Dass ich dich jetzt so, wie du da bist, mit Ringelchen um Ohr oder nicht oder was auch immer, dass ich dich so jetzt respektiere. Danach kann ich immer noch sagen, mein Gott, normal, wie kann man bloß so aussehen. Aber ich weiß wenigstens jetzt, dass ich bewerte. Ja? Vorher war es automatisch. Am Anfang unserer Zeit hier kamen die kuriosesten Menschen hier hin. Wir waren eigentlich das erste Zentrum in Deutschland, ja, das so in dieser Form Achtsamkeit und solche Sachen propagierte. Ja. Und eines Tages tauchte ein junger Mann auf. Und ich habe dann immer gesagt, der sah auch ausgezogen, immer noch angezogen aus. Das heißt, er war von oben bis unten tätowiert. Aber komplett. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass sowas geht. Wochenlang muss da jemand dran gewesen sein. Der konnte sich drehen und bücken, wie er wollte und hochgehen. Ich weiß was nicht. Der war überall tätowiert. Dann hatte er Ringelchen im Ohr und nach einer ganz bestimmten afrikanischen Form auch in der Lippe. Die Lippe so ein bisschen größer gemacht. Ja, es gibt so eine afrikanische Form, die tun sich so Dosen da rein. Ne? Ja, hatte er in einer kleineren Form gemacht. Und als ich den sagte, konnte ich den nur lieb haben. Also sowas Liebes habe ich noch nie gesehen. Ein ganz lieber Mensch. Ein bisschen verschroben, würde ich vielleicht sagen, ein bisschen komisch. Ja. Der hatte also eher in der Nähe von Freiburg so ein Studio, ja, ein Piercing-Studio. Und er musste also seinen Kunden zeigen, wie das aussieht, wenn man zu ihm kommt. Ja. Er war also sozusagen seine Litfaßsäule, ja, dass man also sehen konnte, so sieht das aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser oder jener begeistert war, aber es könnte auch sein, dass jemand Gottes will und ist gleich wieder gegangen. In der Zeit bin ich durch ihn auf einen Amerikaner gestoßen, Scary Guy. Ja. Scary Guy kam aus dieser gleichen Schulung. Er war also auch irgendwo in Mittelamerika. So jemand, der anfing, sich überall zu tätowieren. Und dann feststellte, dass ihn seine mittelamerikanische, kleinbürgerliche, weiße Gesellschaft begann auszustoßen. Und hat versucht, wieder akzeptiert zu werden. Gesagt, Moment, wie kommt ihr eigentlich dazu, mich als Mensch auszustoßen, nur weil ich da hin und wieder ein paar blaue, grüne und rote Kringelchen habe. Und da ist er dann eben auf diese Idee gekommen, die Menschen zu schockieren, dass sie ihn abstoßen. Und er ist dann in Schulen gegangen und hat den Kindern deutlich gemacht, merkt ihr, wie ihr, was in euch passiert, wenn ihr jemanden ablehnt. Ja. Wie nennt man das heute, das Ablehnen?
Mobbing.
Ja, Mobbing. Ja. Das fing damals, und das ist 30, 40 Jahre her, in den Schulen an. Und gerade in Amerika. Und das war gefährlich. Die hatten damals schon Pistolen. Ja. Und er ist dann in Schulen gegangen, in Institutionen. Scary Guy, gibt es heute noch. Scary, erschreckend. Und er hat ganz bewusst erschrocken. Und er hat also miterlebt, dass er mit dem Flugzeug irgendwo angekommen in einem anderen Staat. Es war alles in Ordnung. Er sah also völlig first class aus, Krawatte und Jacke. Nur machte er dann so ein bisschen auf. Er hatte einen einwandfreien Pass. Er hatte eine einwandfreie Genehmigung. Und er wurde stundenlang schikaniert, musste sich ausziehen, musste beweisen. Ja. Scary. Und er hat gelächelt. Er ist ja heute noch unterwegs. Ich habe die Tage seiner Homepage wieder gesehen. Er sieht schon ein bisschen älter aus. Aber er ist immer noch scary. Weiß nicht, wie komme ich da jetzt gerade drauf? Also das Ablehnen. Ja, ne, der verschrumpelte Apfel. Ja. Schaut mal auf die Homepage. Scary, ne, mit SC. Scary Guy. Typ oder sowas. Was wir also machen, ist, wir halten eine grundlegende Bewegung des konditionierten, biologisch konditionierten Geistes auf, bewerten, einordnen. Und zwar immer darauf hin, ob das mir gut tut oder nicht gut tut. Ich will das nicht ausklammern. Es soll jetzt nicht so heißen, wir müssen alles toll finden. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe lediglich eines gesagt. Und das ist immer ganz schwierig. Du hast aber gesagt, no, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht nur eines gesagt. Kriegst du mit, dass du das tust? Das ist alles. Ja. Und in dieser Lücke haben wir eine Chance, was anderes zu tun. Wenn diese Lücke nicht da ist, können wir nicht auf was anderes zugreifen. Wir müssen also in einen, sozusagen in einen leeren Raum kommen, ja, nur wenn das Einatmen komplett ist, in der Umschaltphase, ist es nur dann möglich auszuatmen. Das mache ich nicht zwischendurch. Es sind ganz bestimmte normale Prozesse, die ich anspreche. Mehr mache ich nicht. Also, nach diesen ganz vielen Erläuterungen, die Praxis heißt, ich bin also durch die Praxis hingekommen zu diesem, ah ja, jetzt bin ich da, jetzt bin ich präsent, ich bin offen, klar und bewusst. Den Prozess haben wir jetzt tagelang durchgegangen. Und jetzt bleibe ich an dieser Stelle und kriege sogar vielleicht ganz bewusst mit, wie ich mich aus der Stabilität, aus diesem Dasein mit dem herausziehe. Und wenn es noch so subtil ist. Und je mehr wir das praktizieren, umso feiner wird es, dass wir merken, weg. Da guckt wieder jemand so, weg. Ich lasse es nicht stehen. Ich kann es einfach nicht stehen lassen. Wie kann man bloß so, weg. Also, die nächste Praxis heißt, da ist immens schwer. Weil wir sofort mit unseren Konditionierungen abgeholt werden, weil wir ja sofort aus diesem ganz speziellen und so gewöhnten geistigen Konstrukt herauskommen. Wir wollen aber in ein anderes geistiges Konstrukt kommen. Und wir können das auch. Und ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das Geistige, auch das ist ein Konstrukt, ist ein geistiges Gebäude, das einen großen Geist hat, das Weite sieht, das den anderen Menschen zu dem anderen Menschen herübergreift. Der andere ist nicht automatisch Feind und ähnliches mehr. Wir haben noch zwei solche Sessions, wo wir uns nur darum kümmern. Aber es muss uns deutlich sein, es gibt diesen großen Druck in diesem konditionierten alten Konstrukt zu sein. Und es braucht geistige Kraft. Deswegen sprechen wir auch davon von Stabilität. Not taken in. Dazu kommt jetzt also eine weitere Praxis. Wir sind bisher immer auf dieses Bewusstsein gekommen. Und ich habe uns gestern schon deutlich gemacht, das ist jetzt nicht irgendetwas, was ich tue, sondern was ich fühle. Selbst wenn ich sage, ich bin bewusst, ist es ein Erleben. Sonst ist es ganz nichts. Sonst ist es eine Beschreibung. Es ist alles, was wir sind, alles, was mit uns geschieht, ist mit einem Erleben verbunden. Es ist ganz egal, was passiert. Und dieses Erleben ist immer ein Gefühl. Nicht Gefühl im klassischen Sinne, sondern ein ganz bestimmtes, zum Teil sehr feines Signal im Körper. Der Körper ist immer der notwendige Spiegel für den Geist. Wir haben keinen Zugriff zum Inhalt des Geistes. Sondern wir kommen auf den Inhalt des Geistes nur durch ein Erleben der Bewegung und dann später durch die Reaktion, ja, wie ich mich verhalte. Nur dieses Verhalten ist der nächste Schritt, den ich hier vorne abholen muss. Ja. Es wäre also geschickter für alles das, was wir wollen, wenn ich mich da abhole, wo es anfängt und nicht warten, bis ich reagiert habe. Vielleicht mache ich das morgen noch einmal deutlich, dass es eine ganz einfache, sehr simple, logische Abfolge gibt von dem Geist, vom Gefühl, der Reaktion und dem Handeln. Wer sich dafür interessiert, kann mal so Bücher lesen vom Damasio, Neurowissenschaftler. Ich fühle, also bin ich. Nicht erschrecken, es ist schon wissenschaftlich. Und trotzdem versucht er das so lesbar zu machen, wie es irgendwie geht. Und ich lese eigentlich alle seine Bücher, weil er eigentlich immer auch das Gleiche macht. Ich fühle, also bin ich. Hier irrte Descartes. Wo er sagt, ich denke, also bin ich. Sagt er, nee. Du bist, weil du fühlst. Erst durch dein Fühlen wirst du. Aber wie gesagt, keine dicken Emotionen. Davon ist es das große Problem. Und deswegen ist der nächste Schritt wieder so wichtig. Wir sind da, wir sind im Kontakt mit uns. Wir sind im Kontakt mit unserem Innenleben, mit unseren geistigen Bewegungen durch den Körper. Deswegen ist also der Körper als Körperbewusstsein, als Erleben des Körpersignals so im Vordergrund. Das ist leider eben durch die Religionen, was immer das auch sein mag, ziemlich abgelehnt worden. Deswegen, ich glaube, Helga hat die Tage auch noch mal gesagt, aber es war im anderen Retreat, ne? Bruder Esel, wer war das? Der heilige Franziskus. Ne? Ja, ja, es gibt es auch im Buddhismus. Ja. Der Körper ist der Grund für alles ungeschickte Handeln oder sowas. Damit bleibe ich eben im konditionierten biologischen Bewusstsein, oder? Da kommen die Triebe und die hauen durch. Weiter sind die dann zum Teil nicht gekommen, die Leute. Schade drum. Was wir also machen, und vielleicht ist das ein bisschen moderner, ich weiß es nicht. Heute Morgen haben wir es ja schon gehört, ne? Den Körper annehmen, den Körper akzeptieren, den Körper regelrecht lieben. Denn die nächste Praxis ist, ganz fein hinfühlen. Wir müssen also lernen. Wir müssen hinfühlen. Wie fühlt sich das an, wenn ich ablehne? Und glaubt mir, ihr fühlt es. Wir tun immer nur so, als wenn wir es nicht fühlen würden. Doch, müssen wir. Ablehnung ist eine geistige Bewegung, die sich im Körper ausdrückt. Weil diese geistige Bewegung herüberführt in die entsprechende Emotion, zum Beispiel Ärger. Ich lehne was ab. Ich will es nicht haben. Es soll nicht sein. Damit bin ich bei der Emotion. Da fangen an und Leute sagen, jetzt bin ich aber. Nur, war schon lange vorher. Diese kleine Bewegung macht den Rest. Wenn ich die da vorne nicht aufhalte, nicht mal erkenne, habe ich den Rest. Automatisch. Das läuft dann durch. Ab irgendeinem Punkt läuft das einfach durch. Wenn ich erst so richtig ärgerlich bin, dann sieht man mir das auch schon wieder an. Das heißt, der Körper reagiert immer offensichtlicher und immer deutlicher, so nach dem Motto, kriegst du denn nun immer noch nicht mit. Guck dich doch mal an. Es gibt so ganz alte Anweisungen von indischen Gurus und ähnlichen Menschen, die da viel gearbeitet haben. Das Yoga, Patanjali-Yoga hat an der Stelle viel gearbeitet. Die haben gesagt, du musst immer einen Spiegel bei dir haben. Und dann zwischendurch guckst du mal und sagst, oh Gott, das wird. Und so, ah ja, ach ja, richtig. Ich bin ja ärgerlich. Habe ich gar nicht gemerkt. Aber ich gucke so. Spannend. Ja. So, also, für heute, jetzt ist es gleich gut, haben wir zwei Aufgaben. Und das ist wieder die Praxis. Das ist Praxis. Die erste Praxis, die kennen wir jetzt schon, stehen bleiben. Aber nicht stehen bleiben im Sinne von nichts tun. Ich weiß, wie schwierig jedes Wort ist, das ich gesagt habe. Was ich einfach nur mache, da ist. Ist dieses ganz kleine Erkennen. Jetzt gehe ich dahin und nur deswegen kommt die Freiheit auf, die Option, dahin zu gehen. Das ist alles. Ich glaube, Viktor Frankl soll das gesagt haben. In der Lücke zwischen Reiz und Reaktion entsteht die Freiheit. Davon spreche ich. Ja. Und das ist eben kein Kalenderspruch, sondern Praxis. Ja. Und deswegen brauchen wir also als nächste Praxis dieses Empfinden, dieses ganz feine Empfinden, jetzt haben sie mich. Jetzt schiebt es von hinten. Now I'm taken in. Aber nicht von außen. Es ist eine Situation, das ist klar. Ohne die Situation würde ich nicht reagieren. Ich reagiere immer. Ich hoffe, das mache ich uns deutlich. Es gibt keine Lebenssituation, auf die wir nicht reagieren oder agieren. Immer. Deswegen ist das also so ein unglaublich wichtiger, spannender und sensibler Punkt. Jetzt erst kann ich mitkriegen, dass er mich haben. Ich werte. Und dieses Werten hat auf der biologischen Basis eben drei Aspekte. Einen Aspekt habe ich eben schon gesagt, die Konfusion. Buddhistisch heißt es, ja, Confusion, ja, sowas.
Verwirrung.
Das ist also, ich schmeiße mich auf den Rücken und tue die Hände hoch. Ich weiß nicht, was los ist. Und es gibt Leute, die haben so ein Mantra, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß, sie sind immer dabei und ich weiß nicht. Und erzeugen damit in sich diesen Geist der Konfusion. Mehr ist das nicht. Dumme Gewohnheit. Brauche ich ja nicht. Ich habe Geist genug. Ich sage so ab und zu mal, der liebe Gott hat uns so viel da oben reingepackt, davon brauchen wir ganz wenig. Ich glaube nur 10%. Ne? Der Rest ist Kapazität. Ungenutzte Kapazität. So, und die anderen beiden sind die eigentlichen lebenswichtigen Bewegungen. Die eine ist Ablehnung. Ich werde angegriffen und muss mich verteidigen. Und die andere ist haben wollen. Es ist etwas Gutes, das muss ich behalten. Wir haben also die drei Aspekte und die sind völlig normal biologisch. Hat mit dem Buddha gar nichts zu tun. Ja. Ablehnung, halten wollen und Konfusion. Und diese drei Aspekte kriege ich als Bewegung in mir mit. Konfusion kriege ich mit. Irgendwie kann ich vielleicht sogar irgendwie so machen. Ja, schon auf einer etwas gröberen Ebene. Aber viel, viel feiner ist zu beobachten, dieses Ihr seht vielleicht bei mir so kleine Bewegung, so im Kopf zurück oder Hand nach vorne oder sowas in der Art. Ja? Und die andere ist so ein bisschen, die Augen werden groß. Nicht so. Deswegen hat es im übertriebenen buddhistischen Jargon heißt es Hass und Gier und Verblendung. Es sind ganz einfache, sehr feine biologische Muster. Und solange wir in diesem biologischen, konditionierten oder auch menschlich-biologisch konditionierten Bewusstsein sind, reagieren wir so. Später nicht mehr. Auf der anderen Seite nicht. Auf der anderen Seite gibt es keine Ablehnung, da gibt es keine Kier und keine Konfusion. Glaubt es mir. Wir können es im Moment nicht erfahren. Wir sind noch nicht da. Wir sind im Moment lediglich an der Stelle, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht abgelenkt werden. Das ist alles. Und das ist schon anstrengend genug. Es gibt genügend Beispiele, Geschichten, Sutren aus der spirituellen Welt, auch im Sufitum und ähnlichem mehr, die beschreiben immer den Wächter einer Stadt. Vielleicht habt ihr solche Geschichten schon mal gelesen. Ja? Da sitzt also, was war früher? Das waren die großen Städte, die waren alle ummauert und da vorne saß immer einer. Und der hatte nichts anderes zu tun, als ganz genau hinzuspüren. Okay, du kannst rein. Kommst hier nicht rein. Wunderschöne Geschichten. Ja, das machen wir im Moment. Aber im Moment sind wir erstmal an der Stelle, dass wir sagen, no, kommst hier nicht rein. Du hast hier nichts zu suchen. Dich kenne ich. Du hast mir das letzte Mal schon belogen. Okay. An der Stelle wird es schwierig, weil wir dann wieder ganz schnell auf irgendwas zugreifen. Das war letztes Mal, war es auch schon so. No. Ich bleibe jetzt stehen. Keine Bewertung. An dieser Stelle hat der Kabat-Zinn seine ganze Tradition aufgebaut. Achtsamkeit, Mindfulness in diesem Falle. Mindfulness ist die Fähigkeit, etwas zu sehen, ohne es zu bewerten. Das war die Definition von Mindfulness. Eine ganz klassische Definition des Buddha von Sati. Kabat-Zinn war ursprünglich Buddhist, aber das sagt er dann nicht mehr. Okay? So, an der Stelle stehen wir. Okay? Alles klar? Ja? Na, dann wollen wir mal.